Honig gilt auch als Heilmittel. Er ist aufgrund seiner vielen Inhaltsstoffe die reinste Apotheke aus der unendlichen Fülle der Natur und ein Energiespender der ganz besonderen Art, den wir dem unermüdlichen Sammeleifer der Bienen zu verdanken haben. Seine antibakterielle Wirkung ist schon seit Jahrtausenden bekannt. Honig wird von den Bienen so günstig verarbeitet, dass er für uns Menschen äußerst leicht zu verdauen ist. Erfahrungen zeigen, dass selbst Kranke, die wegen einer Magen- oder Darminfektion fast alles erbrechen, den Honig in der Regel aber noch recht gut vertragen. Das gilt auch für das sogenannte Schwangerschaftserbrechen. Bei Erbrechen und Durchfällen, die mit Flüssigkeitsverlusten einhergehen, ist der Kaliumgehalt des Honigs sehr zum Vorteil. Die Inhaltsstoffe des Honigs werden vom Körper sofort aufgenommen. Auch als heilsame, beruhigende Nervennahrung hat sich Honig einen Namen gemacht. Honig gilt nicht nur als das wichtigste Süßungsmittel. Er wurde ebenso als wertvolles Heilmittel bei Erkältungskrankheiten und zur Behandlung von eitrigen Wunden eingesetzt. Seine desinfizierende und heilende Wirkung hatte man interessanterweise schon sehr früh erkannt. Wie uns die Wissenschaft erst in den letzten Jahrzehnten eindeutig nachweisen konnte, finden wir im Honig wie auch im Propolis tatsächlich natürliche Antibiotika. Die Mischung Milch und Honig kann zudem als eines der ältesten uns überlieferten Hausrezepte aus der Bibel gelten. Wegen seiner natürlichen Heilkraft hat sich dieses Rezept bis heute zur Stärkung unseres Immunsystems bewährt. Milch und Honig sind beide sehr wertvolle Produkte aus dem Haushalt der Natur. Sie haben eine beruhigende Wirkung, besonders auf Kinder, und fördern entspanntes Schlafen. Äußerlich wird Honig bei Hautabschürfungen und offenen Wunden als Heilmittel eingesetzt. Sein natürlicher Gehalt an biologischen Wirkstoffen dient dem Körper zur Stärkung und führt zu allgemeinem Wohlbefinden, indem er die gesunde Funktion des Körpers bis in jede einzelne Körperzelle hinein unterstützt. Das wissen besonders Sportler, von denen viele vor ihren Wettkämpfen Tee mit Honig trinken. Untersuchungen bei den Spitzensportlern haben ergeben, dass die Einnahme von Traubenzucker, der ebenso wie Honig sofort ins Blut übergeht, die Leistungskurve zwar sehr schnell nach oben steigen lässt, dann aber fällt die Leistungskurve genauso schnell wieder ab. Die Einnahme von Honig hingegen bringt eine dauerhafte Steigerung der Leistung. Um die Heilwirkung des Honigs zu erhalten, muss er schonend behandelt werden, denn bereits bei einer Temperatur von über 40 Grad Celsius werden wertvolle Inhaltsstoffe des Honigs zerstört. Deshalb sollte man Honig nie in den noch kochenden heißen Tee geben. Weil Sie ihn so heiß ohne dies nicht trinken können, warten Sie am besten, bis der Tee unter 50 Grad abgekühlt ist und rühren dann erst den Honig in den Tee. So bleiben die wertvollen Inhaltsstoffe des Honigs erhalten und entfalten gemeinsam mit dem Tee ihre heilende Wirkung. Einige der antibakteriell wirkenden Stoffe im Honig sind sogar hitzebeständig. Sie werden selbst beim Kochen oder Backen nicht zerstört. Andere hingegen sind lichtempfindlich. Daher ist es ratsam, Honig immer dunkel und kühl bei etwa 12 bis 14 Grad Celsius zu lagern. Am besten lässt sich Honig in Gläsern lagern, die man mit einem Deckel fest verschließt. Honig zieht nämlich die Luftfeuchtigkeit an und beginnt zu gären. Bei vorschriftsmäßiger Lagerung bleiben aber alle wertvollen Inhaltsstoffe des Honigs über Jahre erhalten. Trotzdem ist zu empfehlen, immer nur so viel Honig auf Vorrat zu kaufen, wie man bis zur nächsten Ernte verbrauchen kann. Denn frisch geschleuderter Honig ist der allerbeste. Heute liegt Honig auch in der Naturkosmetik wieder voll im Trend. Schon bei den alten Griechen galt Honig als Schönheitsmittel. Kein Wunder, denn aus Honig hergestellte Pflegemittel helfen bei unreiner und trockener Haut. Honig strafft die Haut und macht sie wieder glatt und geschmeidig. In der Haarpflege spielen Honig wie auch das Bienenwachs eine wichtige Rolle. Sie geben dem trockenen Haar den gewünschten Glanz und Halt und erhalten der Haut ihre Spannkraft. Ausgelöst durch einen Bericht des Robert-Koch-Instituts aus dem Jahre 1998 hören wir heute manchmal die Meinung, dass Babys im ersten Lebensjahr, da ihre Darmflora noch nicht voll ausgebildet ist, keinen Honig bekommen sollten. Honig könne, so heißt es, Sporen des gefährlichen Bakteriums Clostridium botulinum enthalten. Diese Sporen können im Darm auskeimen und ein Gift bilden, das zur Lähmung der Muskulatur und einer allgemeinen Atemlähmung führen kann, bekannt als Säuglingsbotulismus. Ob dieses gefährliche Bakterium wirklich durch den Genuss von Honig übertragen werden kann, ist allerdings fraglich. Diese Bakterien kommen nämlich vor allem in eiweißhaltigen Konserven vor. Außerdem ist eine Vermehrung der Bakterien bei einem pH-Wert von unter 5,4 nicht mehr möglich. Honig aber liegt in diesem sauren Bereich. Wenn Sie als stillende Mutter aber auf Vorsicht bedacht sind, wäre Ihnen zu empfehlen, dass Sie als Mutter den frischen Honig zu sich nehmen. Damit kann das krankmachende Bakterium Ihrem Baby keinen Schaden zufügen, während die wertvollen Inhaltsstoffe des Honigs über die Muttermilch auch für das Baby noch zur Geltung kommen. Allgemein ist zu bedenken, dass das krankmachende Bakterium nur in einigen wenigen Fällen von ausländischen Honigen nachgewiesen werden konnte, der zudem ziemlich verschmutzt war. Von daher erscheint es mir als unkorrekt, wenn in der Presse von Honig als Krankmacher geredet wird. Dieser Begriff eignet sich zwar für die Presse als Sensationsmeldung, wird aber der Sache nicht gerecht. Honig gehört zu den schadstoffärmsten Lebensmitteln, die wir heute kennen. Das ist unter anderem auf die natürlichen Filtersysteme der Pflanze wie auch der Bienen zurückzuführen, durch die selbst geringste Schadstoffkonzentrationen weitgehend ausgefiltert werden. Wenn Pflanzen Schadstoffe aufnehmen, so werden sie überwiegend in den Wurzeln eingelagert, um sie möglichst schnell wieder ausscheiden zu können, oder in den Blättern, die im Herbst abgeworfen werden. In der Blüte sind die allerwenigsten Schadstoffe zu finden, denn hier bildet sich das Samenkorn, welches zum Überleben der Pflanze notwendig ist. Auch viele Spritzmittel, die wir heute in der Landwirtschaft verwenden, sind keine besondere Gefahr für den Honig. Meistens stößt schon der intensive Geruch dieser chemischen Mittel die Bienen ab, so dass stark belastete Flächen von den Bienen gemieden werden. Dazu kommt, dass schon geringste Mengen bei den Bienen selbst zum Tod führen. Vor allem die jungen Bienen und ganz besonders ihre Brut reagieren sehr empfindlich auf Schadstoffe. Das Honigsammeln stellt sich damit von selbst ein. In den vergangenen Jahren haben landwirtschaftliche Spritzungen vielen Imkern durch den Verlust ganzer Bienenbestände großen Schaden zugefügt. Heute besteht diese Gefahr kaum noch, da die Gesetze und Kontrollen wesentlich strenger geworden sind. Im Falle der fettfreundlichen Schadstoffe ist es auch so, dass eine Ablagerung eher im Wachs der Waben als im Honig erfolgt. Es darf aber nicht verschwiegen werden, dass geringe Spuren von Schadstoffen bzw. Antibiotika auch im Honig nachgewiesen wurden. Bei deutschen Honigen lag die Belastung jedoch unterhalb der vorgeschriebenen Grenzwerte und ist oft so gering, dass selbst mit modernsten Analyseverfahren keine Schadstoffe mehr nachgewiesen werden können. Ein Problem mit Antibiotika im Honig gab es vor einigen Jahren in den Obstanbaugebieten am Bodensee. Der Feuerbranderreger, ein für den Obstanbau gefährliches Bakterium, hatte die Birnen- und Apfelplantagen vieler Obstbauern dieser Region befallen. Weil dieser Erreger in kurzer Zeit ganze Obstplantagen völlig zu vernichten vermag, musste er mit dem chemischen Mittel Planktomycin bekämpft werden. Dieses Präparat ist das einzige Mittel, das gegen den gefährlichen Erreger hilft, enthält aber das Antibiotikum Streptomycin. Leider muss dieses Mittel, um wirksam zu werden, während der Obstblüte gespritzt werden, also genau während der Zeit, in der die Bestäubung durch die Bienen erfolgt. So kam es dazu, dass in diesem Fall Spuren von Antibiotika im Honig nachgewiesen werden konnten. Trotzdem wiesen im Jahr 2000 von den 91 gezogenen Proben aus der betroffenen Region nur 3 Honige Spuren von Streptomycin auf. Ein Jahr später konnte wieder in einigen Honigproben Streptomycin nachgewiesen werden. Sie wurden aber sofort aus dem Verkehr gezogen. In der Humanmedizin wird das gleiche Streptomycin seit über 50 Jahren gegen bakterielle Infektionen mit Erfolg eingesetzt. Es gilt in der Medizin als wenig toxisch und wird auch als Tierarzneimittel in der Landwirtschaft benutzt. Die Grenzwerte liegen hier wesentlich höher. In der Milch dürfen es zum Beispiel 200 Mikrogramm pro Kilo sein. Beim Muskelfleisch sogar 500 Mikrogramm pro Kilo. Im Falle des Honigs darf jedoch die seit Juni 2000 geltende Höchstmenge von 20 Mikrogramm pro Kilo, zuvor waren es 200, nicht überschritten werden. 1 Gramm ist bereits eine sehr kleine Menge. 1 Gramm entspricht 1000 Milligramm. Oder 1 Million Mikrogramm. Nicht mehr vorstellbar, wie wenig 20 Mikrogramm pro Kilo sind. In den meisten Gebieten Deutschlands hat es dieses Problem überhaupt noch nicht gegeben, da das Mittel Planktomycin nie eingesetzt wurde. Aus Sicherheitsgründen hat der Gesetzgeber die Zulassung von Planktomycin seit Januar 2001 vorerst ruhen lassen. So dürfen wir auch in Zukunft davon ausgehen, dass im deutschen Qualitätshonig keine Antibiotika zu finden sind. Die Varroamilbe ist seit einigen Jahren ein Problem, das viele Honigkunden heute verunsichert. Varroa ist nicht, wie vielfach vermutet, eine Seuche, sondern eine Milbe, die als Schmarotzer an den Bienen und in der Bienenbrut lebt. Die Milbe wurde durch Bienen aus Ostasien nach Europa eingeschleppt und hat sich inzwischen in ganz Europa ausgebreitet. Sie vermehrt sich so schnell, dass sie ein befallenes Bienenvolk innerhalb von 2 bis 3 Jahren zum Absterben bringen kann. Eine Behandlung ist also unumgänglich. Dafür stehen dem Imker chemische, biologische und teilweise auch mechanische Möglichkeiten zur Verfügung. Um den Honig vor Rückständen zu schützen, gehen inzwischen immer mehr Imker zu einer biologischen und mechanischen Behandlung über. Chemische Behandlungen sind zudem nur im Spätherbst erlaubt, nachdem der Honig bereits geerntet wurde. Der Blütenpollen ist ein pflanzliches Produkt, wird aber von den Bienen gesammelt. Er spielt eine sehr wichtige Rolle bei der Ernährung der Bienen und ihrer Brut, denn er enthält im Gegensatz zum Nektar, der überwiegend aus Kohlenhydraten besteht, die lebenswichtigen Eiweiße. Immer wenn die Blüten sich öffnen, geben sie Pollen und Nektar frei. Pollen ist der männliche Samen zur Befruchtung der Blütenpflanzen. Während die Biene als spezialisierte Blütenbesucherin eifrig mit ihrem Rüssel den Nektar aus den Blüten saugt, bleibt an ihrem feinen Haarkleid der klebrige Pollenstaub hängen. Fliegt die Biene alsdann zur nächsten Blüte, wird diese durch den mitgebrachten Pollen befruchtet. Dabei ist die Blütentreue der Biene von allergrößter Wichtigkeit. Es ist interessant zu beobachten, dass sich die meisten Blüten nach ihrer Befruchtung nicht mehr öffnen. Nach dem Besuch mehrerer Blüten ist das Haarkleid der Bienen mehr oder weniger mit Pollen überpudert. Vor dem Heimflug wird der Pollen aus dem Haarkleid herausgebürstet und mit Hilfe von Drüsenabsonderungen und etwas Nektar zu den sogenannten Pollenhöschen an den Hinterbeinen geformt. Diese Pollenhöschen sind verschieden schwer und groß und können zusammen bis zu 20 Milligramm wiegen. Das scheint uns wenig, ist jedoch zusammen mit der prall gefüllten Honigblase für die Biene eine relativ schwere Last, die sie nach Hause fliegen muss, vor allem wenn man bedenkt, dass 8 bis 10 Bienen gerade mal 1 Gramm wiegen. Zu Hause angekommen wird der mitgebrachte Pollen in leere Wabenzellen eingestampft und steht als Futtervorrat das ganze Jahr über zur Verfügung. In guten, ertragreichen Jahren und Gegenden kann ein starkes Volk in einem Jahr 30 bis 40 Kilogramm Pollen eintragen. Wollten Menschen die direkte Gewinnung des Pollens aus der Blüte selbst vornehmen, wäre das für sie so kompliziert und vom Ertrag her so gering, dass es wirtschaftlich völlig uninteressant wäre. Die Farbe des Pollens kann so verschieden sein wie die Blumen selbst. Obwohl in unseren Regionen meist die Gelbtöne dominieren, kommen je nach Jahreszeit und Blütenreichtum fast alle Farben vor. Wird mehr Pollen gesammelt, als die Bienen benötigen, kann der Imker einen Teil des Pollens ernten, was durch im Handel erhältliche sogenannte Pollenfallen geschieht, die am Flugloch aufgestellt werden. Das sind mit schmalen Schlitzen versehene Blechstreifen. Diese schmalen Schlitze müssen die Bienen dann passieren, um in den Bienenstock zu kommen, wobei ein Teil des Pollens von den Hinterbeinen abgestreift wird und durch ein Drahtgitter nach unten in eine kleine Auffangwanne fällt. Aus diesem Gefäß entnimmt der Imker dann täglich den Pollen. Ausreichend getrocknet und vor Feuchtigkeit, Schädlingen und Licht geschützt, lässt sich dieser Pollen für einen längeren Zeitraum gut aufbewahren. Pollen hat einen hohen gesundheitlichen Wert. Deshalb gilt er als sinnvolle natürliche Nahrungsergänzung direkt aus dem Herzen der Natur. In der Volksmedizin wurde er schon früh als besonderer Lebenskraftspender und zur Gesundheitspflege eingesetzt. Pollen besteht zu 15 bis 20% aus lebenswichtigen Aminosäuren, den Bausteinen der Eiweiße, die der menschliche Organismus selbst nicht herzustellen vermag, sondern täglich durch die Nahrung aufnehmen muss. Von den uns bekannten Aminosäuren sind 18 verschiedene im Pollen enthalten, Das sind 5 bis 7 Mal mehr als in Fleisch, Eiern oder Käse. Besonders wertvoll für unsere Gesundheit sind auch die vielen mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Die wichtigsten Enzyme im Pollen sind verantwortlich für die Steuerung aller Stoffwechselvorgänge in unserem Körper und tragen zur allgemeinen Stärkung unseres Immunsystems bei. Auch finden wir im Pollen wichtige antibiotisch wirkende Stoffe, wie auch eine ganze Reihe von Mineralstoffen und Spurenelementen, darunter Kalium, Schwefel, Magnesium, Mangan, Calcium, Kupfer, Phosphor, Eisen, Silizium und Chlor. Von den wertvollen Vitaminen finden wir fast alle aus der Gruppe B sowie die Vitamine C, D, E4 und das Carotin, das in unserem Organismus zu dem wichtigen Vitamin A umgewandelt wird. Insgesamt können wir sagen, dass etwa 60 Gramm Pollen unseren Tagesbedarf an Vitaminen weitgehend decken würden. Wie überhaupt der Pollen nahezu alle für unseren Organismus unentbehrlichen Grundbausteine enthält. Die natürliche Zusammensetzung all dieser Inhaltsstoffe stellt einen Wert dar, den keine mit noch so viel Wissen zusammengestellten Nahrungsergänzungsstoffe aus den besten Labors der Welt liefern können. Der Gehalt an lebenswichtigen Grundstoffen im Pollen übersteigt sogar den eines Weizenkeims. Zu therapeutischen Zwecken wird Pollen entweder pur oder mit Honig vermischt eingenommen. Sie können aber auch 1 oder 2 Teelöffel voll in Ihr Müsli geben. Beim gesunden Menschen kann eine regelmäßige oder insbesondere im Frühjahr durch Kuren erfolgte Einnahme einen eventuellen Mangel an lebenswichtigen Vitalstoffen ausgleichen und zur Stärkung des Immunsystems ganz erheblich beitragen. Insbesondere bei Erschöpfungszuständen oder nach schweren Operationen kann Pollen sehr hilfreich sein. Beim kranken Menschen werden Pollenpräparate, zum Beispiel bei Herz- und Kreislauferkrankungen, wie auch bei der Arteriosklerose eingesetzt, auf die er einen sehr günstigen Einfluss haben kann, weil seine Wirkstoffe bis in die feinsten Blutgefäße vordringen. Pollen wirkt auch harntreibend und heilend bei bestimmten Formen von Magen- und Darmentzündungen. Bei Prostatabeschwerden wirkt besonders der Pollen vom Roggen vorbeugend und lindernd. Bestimmte Pollenpräparate werden auch bei Desensibilisierungsmaßnahmen gegen Blütenstauballergien eingesetzt. All diese Anwendungen nutzen die Heilkräfte der Natur und sind völlig frei von schädlichen Nebenwirkungen, können sehr oft aber dennoch ganz gezielt helfen. Kommen wir nun zu einem weiteren Bienenprodukt, dem Propolis. Der Name Propolis kommt aus dem Griechischen und bedeutet vor der Stadt. Vor der Stadt stehen die Wächter, die vor Feinden, die in die Stadt einzudringen versuchen, warnen und die Stadt dadurch beschützen. Genau dieses Bild ist gemeint, wenn wir vom Propolis sprechen. Propolis schützt die Bienen vor Krankheiten und Seuchen, die versuchen, in das Bienenvolk einzudringen. Bei Lebewesen, die auf engstem Raum zusammenleben, wie das bei einem Bienenvolk der Fall ist, können schnell Krankheiten und Seuchen ausbrechen. Die Bienen schützen sich dagegen, indem sie den ganzen Innenraum ihres Stocks, einschließlich der Waben, mit dem gelbbraunen Kittharz, dem sogenannten Propolis, überziehen. Hygiene wird bei den Bienen ganz groß geschrieben. Sie benutzen dieses Kittharz auch, um Risse und Löcher ihrer Wohnungen zu verkitten oder das Flugloch in der kalten Jahreszeit zu verkleinern, um damit Energie einzusparen. Propolis ist ein kompliziertes Gemisch aus Harzabsonderungen verschiedener Bäume, denen die Bienen zusätzlich körpereigene Sekrete beimischen. Es besteht zu 30-60% aus verschiedenen Harzen und ätherischen Ölen und kann bis zu 30% Bienenwachs, 20% Flavonoide und 5% organische Stoffe beinhalten. Die Zusammensetzung variiert je nach Herkunft. Was es nicht enthält, sind Fette, Eiweiße, Hormone und Vitamine, mit Ausnahme des Vitamins B3. Hingegen finden wir im Propolis eine ganze Reihe von Mineralien und Spurenelementen. Bienen sammeln Propolis vorwiegend an Nadelbäumen, aber auch an Buchen, Kirschen, Erlen, Pappeln und den Rosskastanien. Meistens ist dieses Kittharz an den Knospen zu finden oder an der Rinde, insbesondere da, wo kleine Wunden entstanden, weil es dort zum Schutz und zur Desinfektion von Knospen und Wunden dient. Wer von uns kennt nicht die klebrigen Knospen der Kastanie oder den harzigen Ausfluss an Nadel- und Kirschbäumen? Die Konsistenz von Naturpropolis ist meistens weich bis zäh, kann aber je nach Alter und Temperatur auch fest bis leicht brüchig sein. Der Schmelzpunkt liegt annähernd bei 100 Grad Celsius. Die Farbe kann verschieden sein, gelb über dunkelbraun bis schwarz, manchmal findet man aber auch rötliche oder grünliche Farbtöne. Der Geruch ist angenehm süßlich bis harzartig. Der Geschmack ist scharf, brennend bis bitter. Der Imker gewinnt Propolis dadurch, dass er entweder mit einem stabilen Messer das von den Bienen auf Vorrat angelegte Propolis einfach von den Wänden oder den Wabenrähmchen abkratzt, oder er legt ein Drahtgitter auf das Bienenvolk, das als Fremdkörper von den Bienen völlig eingekittet wird. Wenn der Imker dieses Drahtgitter anschließend in den Kühlschrank legt, wird das Propolis durch die Kälteeinwirkung brüchig und kann abgeklopft werden. Propolis gilt als ein natürliches, gut wirksames Antibiotikum und bekämpft nicht nur zahlreiche Bakterien, sondern auch verschiedene Pilze und sogar eine Reihe von Viren, gegen die es selbst in der modernen Medizin noch keine erfolgreichen Medikamente gibt, da es nicht nur Keime abtötet, sondern auch Sauerstoffverbindungen verhindert. Insbesondere weist Propolis gute konservierende Eigenschaften auf. Propolis ist praktisch unverderblich. Als gesunder Mensch nimmt man Propolis vorbeugend und zur Stärkung der allgemeinen Widerstandskraft. Propolis ist nicht wasserlöslich, deshalb braucht man zum Auflösen 98%igen Alkohol, wobei es vorkommen kann, dass kleine Holzteilchen oder Reste von Bienenkörpern aufschwimmen, die abgefischt werden können. Anschließend gibt man Propolis am besten in ein dunkles Fläschchen und hält es fest verschlossen. Propolis kann sowohl innerlich wie auch äußerlich angewandt werden. Innerlich vor allem bei Erkältungen zum Desinfizieren von Mund- und Rachenraum. Aber Vorsicht, es brennt auf der Zunge. Deshalb ist es ratsam, nur wenig davon in den Mund zu nehmen. In der äußerlichen Anwendung wird Propolis oft zur Desinfektion von Wunden eingesetzt, vor allem bei schlecht heilenden und eitrigen Wunden. Ebenso lassen sich Akne und ähnliche Hautentzündungen mit Propolis gut kurieren. Aber auch hartnäckige Pilzerkrankungen, Flechten, ja sogar die lästigen Herpesviren in Mund- und Lippenbereich wie auch an den Genitalien. Eine durchdringende, desinfizierende Wirkung, zum Beispiel bei Erkältungen, lässt sich erreichen, wenn man kleine Stückchen Naturpropolis im Mund langsam zerkaut. Wichtig ist dabei allerdings, dass Sie vorsichtig damit beginnen und das Propolis gut einspeicheln. Erst dann können Sie langsam anfangen zu kauen. Dabei sollten Sie aber darauf achten, dass das Propolis schön zusammen bleibt, bis es zu einer kaugummiähnlichen Masse geworden ist. Alsdann sollten Sie es gut 20 bis 30 Minuten lang kräftig durchkauen, bis es sich irgendwann von selbst auflöst und damit automatisch in den Magen-Darm-Trakt gelangt, wo es weitere wichtige Keim- und pilztötende Aufgaben übernimmt. Wegen der brennenden Wirkung, die nach wenigen Minuten in Mund- und Rachenraum zu spüren ist, sollte man Propolis immer nur in sehr kleinen Mengen zu sich nehmen. In der Literatur finden wir eine ganze Reihe von Krankheiten, bei denen Propolis mit gutem Erfolg eingesetzt wurde. Wenn Sie nicht gerade zu jenen 1% der Menschen gehören, die allergisch auf Propolis reagieren, sollte Propolis für Sie gut verträglich sein. Der Markt bietet heute eine Vielfalt von Propolis-Produkten. Propolis ist sowohl als Naturpropolis erhältlich, wie auch als Pulver, Granulat oder in flüssiger Form. Propolis gibt es in Form von Tabletten, Kapseln oder als Propolis-Kaugummi. Propolis-Zahncreme und in verschiedenen Hautcremes. Leider ist naturreines Propolis sehr teuer, weil es von der Menge her begrenzt ist, denn die Bienen produzieren nur sehr geringe Mengen von diesem wertvollen Stoff. Gelée Royale oder auch Weißelfuttersaft genannt, ist die spezielle Nahrung für die Bienenkönigin vom ersten Tag ihres Larvenstadiums bis zum Tag ihres Todes. Die anderen Bienenlarven bekommen diesen wertvollen Brei auch, allerdings nur bis zum dritten Lebenstag. Erzeugt wird Gelée Royale durch Sekrete aus den Futtersaftdrüsen der 5- bis 12-tägigen Ammenbienen. Die Grundbaustoffe dafür sind Nektar und Pollen. Dessen Inhaltsstoffe finden wir in stark angereicherter Form allesamt im Weißelfuttersaft wieder. Welche Inhaltsstoffe sonst noch im Gelée Royale enthalten sind, bleibt bis heute ein Geheimnis der Natur, insbesondere der Ammenbienen, durch die es hergestellt wird. Die Besonderheit von Gelée Royale erkennen wir vor allem an seiner Wirkung. So beobachten wir zum Beispiel bei der Larve der Königin in den ersten 6 Tagen eine Gewichtszunahme um das 500-fache. Trotz ihrer Größe schlüpft die Königin bereits am 16. Tag, wogegen die viel kleineren Ammenbienen dazu 21 Tage brauchen und die Drohnen sogar 24 Tage. Eine Königin kann auch 5 bis 6 Jahre alt werden, während eine normale Biene nur etwa 50 Tage alt wird. In der Hauptsaison kann eine Königin bis zu 2000 Eier pro Tag legen. Das ist ein Mehrfaches ihres Eigengewichts. Eine erstaunliche Leistung. Als Imker und Beobachter all dieser Geheimnisse ist man dazu herausgefordert, den Worten des Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer, Kapitel 1, Vers 20, zuzustimmen, wo wir davon lesen, dass der Aufrichtige mit innerer Anbetung immer wieder neu staunt über die ewige Kraft des Schöpfers und seine Göttlichkeit, die seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut wird. Oberflächlich gesehen besteht Gelée Royale aus 66% Wasser, einer Reihe von Zuckerarten, ähnlich denen im Honig, verschiedenen Fetten und Eiweißen, mindestens 19 verschiedenen Aminosäuren und zahlreichen Mineralstoffen und Vitaminen. Weiters wurden im Gelée Royale auch Hormone nachgewiesen, deren eigentliche Wirkungen jedoch bis heute noch unbekannt sind. Gleiches gilt für einige weitere, noch immer unbekannte Stoffe, die trotz intensiver Forschung noch nicht entschlüsselt werden konnten. Die Natur hat uns eben noch lange nicht all ihre Geheimnisse preisgegeben. Gelée Royale wird auch nur in ganz kleinen Mengen von den Bienen produziert. Das macht es auf der einen Seite sehr teuer und reizt auf der anderen Seite so manchen Händler, es immer mehr zu verdünnen. Auf dem Markt wird inzwischen eine erstaunlich große Menge an Heilmitteln unter dem Namen Gelée Royale angeboten. Das ist umso unerklärlicher, als von einem normalen Bienenvolk im Jahr nur etwa 10 Gramm geerntet werden können. Gelée Royale schmeckt in seiner natürlichen Form auch ekelhaft bitter. Das im Handel erhältliche Gelée Royale hingegen angenehm süß. Die Erntemenge kann natürlich durch besondere Tricks bedeutend gesteigert werden. Aber das erklärt noch nicht, wo die großen Mengen an Gelée Royale herkommen, die der Handel heute anbietet. Vorsicht beim Einkauf ist also auf jeden Fall angebracht. Immerhin hat es die Werbung bei einem so fantastischen Produkt aus der Natur verständlicherweise besonders leicht mit uns als Konsumenten. Ein weiteres Produkt der Bienen ist das Bienenwachs, aus dem die Bienen ihre Waben bauen. Bienenwachs wird von den Bienen in Form kleiner Plättchen ausgeschwitzt. Für 1 Kilo Wachs müssen an die 150.000 Bienen 1.250.000 Wachsplättchen ausschwitzen. Dieser Wachs wird für die Produktion von echten Bienenwachskerzen verwendet, die beim Verbrennen angenehm riechen und keine schädlichen Rückstände hinterlassen. Außerdem wird es, insbesondere im Bemühen um gesunde Wohnräume, zur Herstellung von Holzpflegemitteln verwendet, wie bei der Herstellung von Farben und in der Lederindustrie. Eingesetzt wird es unter anderem auch als Isoliermaterial in der Elektrobranche. Im frühen Ägypten verwendete man Bienenwachs wegen seiner antibakteriellen Wirkung unter anderem auch als Heilmittel bei Hauterkrankungen. Bis heute finden wir Bienenwachs in vielen Salben und anderen kosmetischen Mitteln, weil es die Haut weich und geschmeidig macht. Obwohl die Bienen sehr klein sind, besitzen sie mit ihrem spitzen Stachel und dem schmerzhaften Gift eine sehr wirkungsvolle Waffe. Das ist gut so. Könnten die Bienen nicht stechen, würden wilde Tiere und sicher auch die Menschen die Bienen rücksichtslos ausrauben und dabei ganze Völker ausrotten. Wenn wir bedenken, dass der Mensch auf Dauer nicht ohne Bienen auskommen kann, war es vom Schöpfer sehr weise, der Biene einen Stachel als Waffe zu geben. Wenn eine Biene richtig zugestochen hat, fliegt sie sofort wieder davon. Sie wird aber bald darauf sterben, weil der Stachel mit der Giftdrüse aus ihrem Hinterleib herausgerissen worden ist. Das restliche Gift wird nun durch einen kleinen Mechanismus in die Haut hineingepumpt. Das geht sehr schnell. Deshalb sollte man den Stachel sofort nach dem Stich in Gegenrichtung mit dem Fingernagel herausdrücken. Wer gegen Bienenstiche empfindlich ist, sollte anschließend die Stelle mit dem Gelee der Aloe oder dem Saft einer Zwiebel einreiben. Allergiker allerdings müssen sich sofort in ärztliche Behandlung begeben, um ein Gegenmittel verabreicht zu bekommen. Bienengift wird in der Medizin aber auch als Heilmittel verwendet, so zum Beispiel bei rheumatischen Erkrankungen und bei Bronchialasthma. Wer sich eingehend mit Bienen beschäftigt, wird feststellen, dass die Biene ein faszinierendes Geschöpf ist. Als Naturfreund gerät man immer wieder in Staunen, wenn man Bienen beobachtet. Bienen sind nicht nur sehr fleißig beim Bestäuben der Blüten, sondern auch unwahrscheinlich geschickt in der Zubereitung ihrer Produkte. Diese Produkte sind sowohl als Lebensmittel wie auch als Heilmittel wertvolle Spitzenprodukte aus dem Herzen der Natur. Trotzdem ist es immer wieder wichtig, dass wir die Worte aus dem 119. Psalm nicht überhören, wo es in Vers 103 heißt: Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Mund. Wir dürfen also bei aller Bewunderung der Geschöpfe nie den Schöpfer vergessen, der alles so wundervoll geschaffen hat. In seinem Wort zeigt er uns den Weg zur Wahrheit. So lesen wir zum Beispiel im 19. Psalm in den Versen 10 und 11, dass seine Bestimmungen Wahrheit sind, gerecht und köstlicher als alles Gold und süßer als Honig.